Wer von euch hat dem heidnischen Brauch des Weihnachtsbaums gefrönt in diesem Jahr? Und ihr alle nicht? Sagt mal, wer hat denn den Weihnachtsbaum bei sich zu Hause noch stehen? Bis Ostern. Ja, dann sollten wir noch mal mit ihm reden. Okay. Naja, ist vielleicht ökologisch auch gut, dann kann man ihn mehrfach nutzen. Wann endet eigentlich die Weihnachtszeit? Das ist nicht so hundertprozentig klar, wobei eigentlich ist es hundertprozentig klar. Also nach den Heiligen Drei Königen. Das ist eine Variante und dann wäre die Frage, warum steht eigentlich die Krippe noch hier? Und der Henrik hat sich auch schon geärgert darüber, ich habe es ihm dann erklärt, seitdem ist er befriedet. Naja, man kann sagen, die Weihnachtszeit endet mit Epiphanias, mit dem 6. Januar, das ist die Erscheinung des Herrn und man verbindet das damit, weil man sagt, dass da eben die Gottheit erschienen ist in dieser Welt. Aber eigentlich geht die Weihnachtszeit eben bis zum 2. Februar. Da feiern wir Maria Lichtfest. Das hört sich jetzt erstmal wieder sehr katholisch an, ist auch ein bisschen katholisch, wobei eigentlich auch nicht so richtig. Und dieses Fest Maria Lichtfest oder Maria Reinigung wird es auch genannt, das ist so dieses Fest der Darstellung des Herrn im Tempel. Das ist so vom Gesetz ja vorgegeben, vom jüdischen Gesetz, 40 Tage war die Gebärende unrein und dann ist sie zum Tempel hingegangen, um ihr Kind darzustellen. So wird es uns auch in den Evangelien berichtet und dann kommt so die Geschichte von Hanna und Simeon und das ist eigentlich so das Ende der Weihnachtszeit. Und weil wir uns jetzt in den ersten Tagen dieses Jahres noch ein bisschen mit Weihnachten beschäftigen. Deswegen steht die Krippe auch noch da. Denn, und wir haben ja gerade den Predigtext schon gehört, wir wollen uns heute mit den Heiligen Drei Königen noch mal ein bisschen beschäftigen. Denn die haben ja schon auch eine besondere Bedeutung. Ich weiß nicht, wer die Heiligen Drei Könige dann bei sich zu Hause beherbergen oder begrüßen konnte und dann über den Türsims so diesen Schriftzug, diesen Segensschriftzug bekommen hat. Also die Heiligen Drei Könige, im Kanzleramt waren sie auch, da sind sie jedes Jahr. Also sie haben schon eine feste Bedeutung auch und einen festen Sitz im Leben auch, ich sag mal, für die kulturelle Wirklichkeit unseres Landes. Diese Heiligen Drei Könige, das ist ja schon etwas Besonderes, weil ich weiß nicht, wie es euch gerade ging beim Hören dieser Geschichte. Der Dietmar hat ja eine modernere Übersetzung dann auch genommen. Und ist ja schon wirklich merkwürdig, diese Geschichte. Also auch, wie man sich das vorstellt. Ich meine, hier sehen wir dann den Stern über der Krippe, das geht einigermaßen. Aber wie war das eigentlich damals? Also ist der Stern wirklich so tief geflogen, dass er direkt über der Krippe stehen geblieben ist? Oder wie kriegt man das hin, wenn man oben zum Himmel guckt und sagt, ach, hier muss, weil viel größer wird es ja auch nicht gewesen sein. Also die Geschichte hat schon viele, viele Fragezeichen. Wir wissen auch gar nicht genau, wer diese drei waren. Also in der Bibel wird ja von den drei Magiern gesprochen. Luther hat das dann ein bisschen dann auch umgewandelt, weil zu seiner Zeit dieser Begriff, der ging überhaupt nicht, weil da war eben auch einfach satanisches Hexenkult und somit verbunden mit diesem Begriff der Magie. Von daher hat er aus ihnen die drei Weisen gemacht und dann wurden hinterher, Origenes hat das 200 Jahre später dann, nachdem sie sich auf den Weg gemacht haben, ja dann auch so gemacht, dass sie zu drei Königen wurden und hinterher, das dauerte nochmal 500 Jahre, kriegten sie dann auch diesen Namen Kaspar, Melchior und Balthasar. Weil diese drei Männer eben für unterschiedliche standen. Zum einen standen die für die drei Geschlechter, das sind die Söhne Noahs und das sollten sie abbilden. Sie standen aber auch für die drei damals bekannten Kontinente, Asien, Afrika und Europa, die sollten an der Krippe sich einfinden, aber sie standen auch für die unterschiedlichen Lebensalter. Wenn ihr euch mal an die Krippe anschaut mit den Heiligen Drei Königen, also bei uns sind sie da hinten noch so ein bisschen auf dem Weg, wenn man durchs Fenster guckt, dann sieht man sie gerade kommen. Wenn ihr euch eine Krippendarstellung anschaut mit diesen drei Männern, da ist eben ein junger Mann, ein mittelalter Mann und ein alter Mann. Damit werden auch so die drei Generationen dann abgebildet. Ja, diese drei Männer hatten schon eine besondere Bedeutung dann auch. Und was sie eben gesehen haben, war, und das kennen wir auch bis zum heutigen Tage, war, dass sich am Himmel etwas Besonderes abgespielt hat. Jetzt muss man ja auch wissen, für Israel war das, was sich am Himmel abgespielt hat, nicht das, was für die anderen Völker, für die anderen Kulturen und Religionen war, das war, was da oben stattfand. Im Schöpfungsbericht, der ja in der babylonischen Gefangenschaft geschrieben wurde, wird ja beschrieben, dass die Lampen, die Lichter am Himmel, also die Sonne, Mond und Sterne, dass das eigentlich nur Lampen sind. Und das ist schon so ein bisschen eine Spottbeschreibung, weil in Babylon, und so war das dann auch in der Antike damals, wo die drei Weisen herkamen oder die drei Magier herkamen, da waren die Sterne immer Gottheiten. Und wenn dann der, sag mal, Schreiber des Schöpfungsberichts dann sagt, es sind eigentlich nur Lampen, dann ist das schon ein mächtiger Tritt gegen das Schienbein der damaligen Sterngläubigen gewesen. Aber diese drei Männer entdecken eben, Johannes Kepler hat das ja dann so beschrieben oder nachgerechnet, die drei entdecken, dass da oben am Himmel eine besondere Konstellation stattgefunden hat, nämlich Jupiter als der Königsstern, Saturn als der Stern, der für die Juden steht, im Tierkreiszeichen des Fisches. Und da war für sie klar, da muss etwas Besonderes gewesen sein und es muss ein neuer König geboren sein. Und der muss irgendwo in Israel geboren sein, weil es ist ja der König der Juden. Sie machen sich ja dann auf den Weg und gehen nach Jerusalem, um zu fragen, wo denn dieser neugeborene König der Juden geboren ist. Und allein an der Formulierung merkt man eben schon, dass sie Heiden waren. Denn der Jude hätte nach dem König Israels gefragt. Also hier wird auch nochmal in dieser biblischen Beschreibung eben deutlich gemacht, dass diese drei Männer eigentlich mit dieser Religion nichts zu tun haben. Sie haben nur gesehen, da oben am Himmel, da passiert etwas und das bringt sie in eine Bewegung hinein. Und das war eben auch typisch für diese Männer und wichtig für diese Männer. Sie kamen in diese Bewegung hinein und entdeckten, dass eben die Sterne dem Kind folgen und das Schicksal dieses Kindes nicht abhängt von den Sternen da oben. Und das ist eben auch ein Unterschied, ein wesentlicher Unterschied, weil damals hatte man eben geglaubt, und viele glauben das heute ja auch noch, wenn sie ihr Horoskop lesen, dass die Sterne bestimmen, wie mein Alltag dann aussieht, was in meinem Alltag geschieht. Und das ist eben genau das, was hier, auch so konterkariert wird. Die Sterne folgen dem Kind. Das Kind muss nicht dem Stern folgen. Und das ist auch schon mal eine wesentliche Aussage. Und so machen die drei sich auf dem Weg. Und was wichtig ist eben bei diesen drei Leuten und wofür sie dann auch stehen, also dieser Kaspar, Melchior und Balthasar, wie sie später genannt wurden, wofür die drei auch stehen, ist eine Sehnsucht, die im Menschen wohnt, die der Mensch aber auch irgendwie vielleicht unterdrücken oder vielleicht sogar zerstören kann. Denn wofür diese drei Männer stehen, aus einer fernen Welt, von anderen Religionen geprägt, und das ist auch das Zeugnis, was zu dieser Geschichte gehört, wofür diese drei Männer stehen, ist, dass in ihnen eine Sehnsucht nach etwas Größerem wohnt. Sie haben nicht da zu Hause in ihrer Heimat gesessen und haben irgendwie gesagt, wir haben uns nett eingerichtet und uns geht es ja finanziell ganz gut und das war's. Also haben ihren Horizont auf das beschränkt, was sie eben sehen, fühlen und anfassen können, sondern in ihnen wohnte so eine Sehnsucht danach, es muss noch mal mehr geben. Und die Sterne, das waren eben für diese drei Männer damals der Hinweis darauf, da gibt es noch einmal mehr. Und dann haben sie sich ja auf den Weg gemacht. Wir haben es ja in der Geschichte gehört und haben bei Herodes nachgefragt, sag mal, wo ist dieser neugeborene König? Wir wollen hingehen und ihn anbeten. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr euch so in, sag mal, in das Gefühlsleben eines Königs so hineinversetzen könnt. Also da kommen drei Männer aus fernen Landen, schwer bepackt, vielleicht auch mit Kamelen unterwegs. Also irgendwie, das war eine Riesennummer. Und die fragen dann danach, sag mal, wo ist denn Herr König, wo ist denn der neugeborene König? Den wollen wir anbeten. Also ich sag mal so, Diplomatie funktioniert anders. Man kriegt das ja schon so mit, wenn, ich erlebe das ja auch immer wieder, dann, dass wenn bei irgendwelchen offiziellen Begrüßungen Leute vergessen werden, zum Beispiel Bezirksverordnete, Abgeordnete in irgendeinem Parlament, ja, da wird es aber hinterher kritisch für den, der sie vergessen hat. Weil, wie kann das denn sein, also, dass ich vergessen werde? Also, und dann kommen diese drei zu diesem König Herodes an und sagen, hör mal, der Neugeborene, da ist ein neuer König geboren, kannst du uns sagen, wo wir hin müssen? Und normalerweise wäre, ich weiß nicht, ob er es gedacht hat, ich vermute mal schon, hätte er ja sagen müssen, wie neugeborener König, wenn ihr anbeten wollt, hier gibt es einen König, darf ich mal, ich. Aber auch Herodes glaubte ja an die Sterne, und glaubte an die Weisheit dieser Männer und wusste, ja, irgendwas muss da passiert sein. Wenn die drei sich diese, man schätzt so 1200, 1300 Kilometer auf den Weg gemacht haben, zu uns hierhin, dann muss da irgendwie etwas dran sein. Wir alle kennen die Geschichte und wissen ja, wie sie weitergeht. Das ist manchmal ein bisschen ärgerlich, wenn man ein paar Geschichten dann eben schon auswendig kennt oder sie öfter gelesen haben. Aber Herodes, was macht der? Ja, wie man das so macht. Ja, keine Ahnung. Fragt mal die Schriftgelehrten, die müssten es wissen. Wir haben das ja dann auch gehört. Die Schriftgelehrten sagen dann, okay, er muss in Bethlehem geboren sein, weil das steht so in den Schriften drin. Und dann sagt Herodes eben, ja, dann macht euch mal auf den Weg. Und wenn ihr ihn gefunden habt, dann kommt auch wieder bei mir vorbei, denn ich will auch anbeten. Klar. Macht zu übergeben. Wir erleben das ja immer wieder. Wir sind ja gerade wieder im Wahlkampf, auch in Amerika ist ja, glaube ich, morgen ist soweit oder übermorgen, dass der neue Präsident kommt. Und es weigern sich auch Leute, da irgendwie hinzugehen. Herr Trump war beim letzten Mal ja, glaube ich, überhaupt nicht dabei. Weil, also die Macht aus der Hand zu geben, einem neuen König sie zu überreichen. Boah. In der Demokratie weiß man, dass die Macht immer auf Zeit verliehen ist. Aber so ein König, der hat ja mit Demokratie nichts am Hut. Sag mir Bescheid, wenn ihr ihn gefunden habt, ich will dann auch dorthin gehen und ihn anbeten. Klar. Wir wissen, wie die Geschichte weitergeht und wir wissen, was der König Herodes dann später auch macht. Und das ist das, was in dieser Geschichte dann eben auch aufleuchtet, dass dieser neugeborene König, auf den dieser Stern hinweist, der bringt, man könnte es jetzt auch so sagen, Kampf oder Auseinandersetzung mit den Mächtigen in dieser Welt. Dieser neugeborene König bringt etwas in diese Welt, was all die, die mächtig sind, da irgendwie nur schwer verknusen können. Und so machen die drei sich dann auf den Weg und finden dann das Kind in der Krippe und fangen an, es zu anbeten. Wo liegt eigentlich Bethlehem? Jetzt nur noch mal kurz, also einfach um diese Geschichte, ja auch das, was irgendwie unrund ist, so wahrzunehmen. Sie folgen dem Stern, gehen nach Jerusalem, nachfragen, wo dass der neugeborene König denn geboren ist. Und dann müssen sie in den Schriften nachgucken und lesen eben dieses alte Wort: Du Bethlehem bist keinesfalls die geringste unter den Städten, sondern in dir wird hervorgehen der König. Oder aus dir wird hervorgehen der König. Und was machen sie dann? Bitte? Aber Straßenkarte, wo liegt eigentlich Bethlehem?
Wahrscheinlich auf dem Hinweg, hätten sie durchkommen
müssen. Ja, vielleicht haben sie schon gesehen, haben sich geärgert, ein paar Kilometer zu viel. Aber was sagt die Bibel? Was haben sie gemacht? Sie sind wieder dem Stern gefolgt. Jetzt nur von der Logik. Also warum muss ich nach Jerusalem gehen und nachfragen, wenn ich dem Stern folge, der nach Jerusalem mich auch nach Bethlehem bringt? Also wir merken so, dieser kleine Zwischenschritt ist schon so ein Zwischenschritt, der eigentlich vollkommen unlogisch ist. Und wenn sie dem Stern nachgegangen wären, der ist ja dann auch hinterher nach Bethlehem gegangen. Und was müssen sie da in Jerusalem anhalten? Für Matthäus war das schon nochmal wichtig, auch deutlich zu machen und das mit einzubeziehen, diese Begegnung mit Herodes. Zum einen, dass der Heiland zu finden ist, indem ich die Heilige Schrift bemühe. Weil allein äußere Zeichen, sagt Matthäus, sind zu wenig. Wir müssen die Heiligen Schriften bemühen, um am Ende das zu entdecken, was uns das Heil auch bringt. Die Heilige Schrift bringt nicht das Heil, aber sie bringt uns zu dem hin, der das Heil ist. Und das Zweite ist eben diese Auseinandersetzung mit den Mächtigen, mit Herodes, um deutlich zu machen, wenn du auf diesem Weg dich begibst und das Heil hier finden willst, wirst du in eine Auseinandersetzung kommen mit den Mächtigen in dieser Welt. Die drei machen sich auf den Weg, kommen dann in Bethlehem an, in der Krippe, und bringen ihre Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Merkwürdige Gaben, wir hatten ja in der Adventszeit immer Klassen aus den Kitas hier, die sich am Ende die Krippe angeguckt haben, habe mit ihnen draußen so die Weihnachtsgeschichte mir dann angeguckt und ihnen die erzählt. Und dann ging es auch immer um diese merkwürdigen Geschenke. Ich habe sie dann immer gefragt, was sie denn die Könige wohl hätten mitbringen können für dieses neugeborene Kind. Und ja, da war alles Mögliche dabei, aber auf Gold, Weihrauch und Myrrhe kommt natürlich keiner. Gold, Weihrauch und Myrrhe stehen für diese drei Männer auch für das, was sie mit ihrer Suche und mit ihrer Sehnsucht verbinden. Denn dafür stehen die drei, die ja irgendwie, ja, wie reich sie waren, es wurden ja hinterher Könige, sie hatten ja ihr Auskommen. Sie hatten ja in dieser Welt das, was sie zum Leben brauchten. Sie hatten bestimmt einige Diener, einige Sklaven, wir wissen es nicht, aber ihnen ging es gut. Vielleicht haben sie sich schon langsam auf ihren Ruhestand gefreut, zumindest der Ältere von ihnen. Ihnen ging es gut. Manchmal freuen sich auch die Jungen schon auf die Rente. Haben gestern mit einem Freund zusammengesessen und die Tochter geht noch zur Schule und freut sich schon auf die Rente. Ja. Ich sage, warum das denn? Ja, da kriegt man Geld, ohne zu arbeiten. Also die drei hatten alles, aber sie haben gemerkt, dass in ihnen noch eine Sehnsucht wohnt, ein Verlangen wohnt, das sie mit all dem, was sie haben, nicht gestillt bekommen haben. Und das ist die Frage, was ist das für eine Sehnsucht? In uns, im Menschen, die sich mit dem, was wir in dieser Welt haben und erlangen können, nicht stillen können. Was ist das? Und dafür stehen Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gold ist ja am Ende so das Attribut dann auch der Könige. Gold ist das Attribut auch, war damals schon auch ein seltener Stoff, ein seltenes Metall. Gold steht für die Wirklichkeit der Könige, der Herrschenden. Und ich glaube, wenn wir jetzt mal durch die Lande fahren würden, hier bei uns in Deutschland oder dann auch im Endeffekt weltweit, es ist eine Sehnsucht, die Menschen haben, dass sie gut regiert werden. Dass da ein guter Regent, dass da eine gute Regierung sei. Weil der Mensch weiß, dass er am Ende zu klein ist, um das, was in dieser Welt geschieht, um das, was diese Welt umgibt, irgendwie im Griff haben zu können. Und von daher, und dafür steht dann auch der König, ist im Menschen eine Sehnsucht nach einem Herrscher, nach einem gütigen Herrscher. Und ja, damals wie heute war es wohl nicht so ganz anders, nicht so unterschiedlich, dass eben die Herrscher ja, eben so das eigene Wohl und Wehe nicht unwesentlich im Blick hatten. In Israel war der Herrscher immer, wir hatten das ja vor kurzem erst, war der Herrscher immer der Hirte, und zwar der gute Hirte, der sein Leben lässt für die Schafe und der nicht jeden Tag zwei Schafe dann im Hals durchschneidet, damit es ihm gut geht. Das ist die Sehnsucht, die wir Menschen haben, dass wir doch, weil wir wissen, dass wir das irgendwie brauchen, um den Lebensraum irgendwie abgesichert zu bekommen, dass wir einen guten Herrscher, einen guten Regenten haben. Und wenn man das runterbricht auf die alltägliche Wirklichkeit eines Menschen, dann steht für den König auch der Vater. Weil das ist auch die Sehnsucht des Menschen. Das ist auch die Sehnsucht eines Kindes, dass sie einen liebevollen, einen guten Vater hat. Auch eine liebevolle und gute Mutter ist auch nicht ganz unwichtig, aber die Mütter kriegen das meist so hin. Weil diese Beziehung im Menschwerden, die erwächst unter dem Herzen, wo man das Kind heranträgt, nochmal eine ganz andere ist. Die Sehnsucht des Menschen besteht danach, dass doch da jemand sei, der gut herrscht, der gut auf mich Acht gibt. Ein König, ein Vater. Und die drei haben gemerkt, dass sie das in dieser Welt so nicht finden. Und haben dann gemerkt, haben dann auch dieses Bewusstsein gehabt. Und das ist ja die Frage, wie ist der Mensch eigentlich darauf gekommen, in allen Kulturen, in allen Religionen, dass da etwas sei, das größer ist als er selbst. Woher kommt das eigentlich, dass der Gedanke, dieser Glaube an eine Gottheit, an etwas Größeres, eben in allen Kulturen vorkommt? Natürlich wird das unterschiedlich beantwortet. Aber es hat etwas damit zu tun, dass der Mensch, wenn er das Leben entdeckt, entdeckt, dass das Leben größer ist, als er selbst ist und dass hinter diesem Leben etwas Größeres stehen muss. Und das ist das, was wir Gott nennen. Und Weihrauch ist diese Substanz, die das Göttliche vermitteln soll. Wir haben ja nicht so viel damit zu tun, aber zwischendurch einmal im Jahr vielleicht katholisch sein, dann hilft auch ein bisschen. Und dann einfach mal so mitkriegen, wenn der Weihrauch so geschwenkt wird. Also dieser geweihte Rauch. Das ist die Form, und dafür steht auch der Weihrauch, wie der Mensch ganz physisch in seiner Wirklichkeit Kontakt aufnehmen kann mit dem, was größer ist als er selbst. Und das ist die Sehnsucht, die im Menschen wohnt, dass er doch Beziehung kriegt zu dem, was größer ist als er selbst, was größer ist als alle Könige auf Erden. Und mit dieser Sehnsucht haben die drei sich dann auch aufgemacht. Und Myrrhe ist so von diesem Myrrhebaum, so dieser Punkt oder dieses Geschenk, was darauf hinweist, dass zur Krippe auch das Kreuz gehört. Jesus hinter am Kreuz, ihm wird ja dann auch ein Schwamm gereicht mit Wasser und Myrrhe und er verweigert das. Aber in jeder Krippe finden wir Krippe und Kreuz zusammen, weil das im Leben zusammengehört zu der Heils- und Weihnachtsgeschichte. Weil das ist auch die Sehnsucht des Menschen, dass seine Not und dass sein Leid, dass sein Elend vorkommt und gehalten ist von etwas Größerem. Das, was uns im Leben niederdrückt, ist eben das, was wir nicht einfach wegdrücken können. So wie wir andere Dinge aus unserem Leben wegdrücken, die uns nicht passen. Nein, es gibt eben diese Situation im Leben, und wir alle kennen die ja, wo wir merken, dass das, was uns niederdrückt, nicht das ist, was wir auch einfach wegdrücken können. Und da gehört auch die Sehnsucht des Menschen dazu, dass er erfährt, dass er in dem, was ihn niederdrückt und was ihn klein macht, gehalten ist. Und die drei Männer sind unterwegs zu dieser Krippe hin, weil die Sterne ihm sagen, da findet ihr Antwort auf eure, nicht auf alle Fragen, die ihr habt, weil diese Geschichte wirft ja höchstwahrscheinlich mehr Fragen auf, als dass sie Antworten hätte. Aber in dieser Geschichte, an diesem Ort, findet ihr Antworten für eure Sehnsucht. Und deswegen machen sie sich auf. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann in diesem Land. Gerade in unserem System, aber im Endeffekt auch weltweit, wenn die Menschen glücklich und zufrieden wären. Dann kommt einer und sagt, das musst du noch unbedingt haben, das musst du kaufen und so. Und oh, könnte schön sein, aber eigentlich brauche ich es nicht. Das würde alles verändern, wenn wir befreit werden von unseren Ängsten. Dass wir dann nicht andauernd so absichern müssen, gegen dieses und jenes niedergedrückt werden. Was wäre das für eine Haltung, wenn wir sagen könnten, naja, wenn der Tod kommt, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Du machst mir keine Angst, weil ich eine Hoffnung habe, weil ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass der Weg auf dieser Welt nur ein Durchgang ist zu dieser anderen Wirklichkeit. Was könnte man alles nicht mehr verkaufen? Oder wenn der Mensch, wenn er morgens in den Spiegel guckt, sagen kann, Gott, das hast du aber gut gemacht. Die ganze Schönheitsindustrie würde zusammenbrechen. Ich habe jetzt nochmal von irgendeiner Rapperin kurz was gelesen, die sich nochmal Schönheits-OP angetan hat, und wo ich denke, Mädchen, du wirst von Mal zu Mal hässlicher durch diese ganzen Operationen. Was wäre das in dieser Welt, wenn wir alle in den Spiegel gucken könnten oder in den Spiegel gucken würden und sagen würden, Respekt, Vater, hast du gut gemacht. Fällt uns schwer. Unserem Vater fällt das nicht schwer, weil der hat gesagt, ist nicht nur Tofte, sondern ist Kitof, richtig Tofte. Die drei Männer hatten sich auf den Weg gemacht, weil sie in sich eine Sehnsucht verspürt haben und gewusst haben, dass diese Sehnsucht an einem Ort eventuell gestellt wird, wo dieser Stern sie hinbringt. Und sie haben gemerkt, dass dieser eine Ort in dieser Welt auch dazu führen will, dass da, ich sag mal, Mächte aufeinanderprallen. Und Herodes wollte nicht anbeten. Er wollte seine Macht verteidigen. Das sehen wir dann kurze Zeit später, als es zum Kindermord kommt. Die Mächtigen dieser Welt, die Reichen und die Einflussreichen, sie wollen das nicht. Denn sie leben davon, dass wir, wenn wir in den Spiegel gucken, sagen, oh, könnte doch alles viel schöner sein, oder? Sie leben davon, dass wir gucken, was der Nachbar hat, um dann selber zu überlegen, ob wir das nicht auch noch haben wollen. Zumindest, um ihm deutlich zu machen, wir gehören nicht zu den Armen in dieser Welt. Die Reichen, die Mächtigen, sie wollen das nicht. Und darum ist das etwas, was unser Land, was diese Welt an so vielen Stellen bestimmt. Dass Menschen in ihren Sehnsüchten, oder dass Menschen ihre Sehnsucht nicht gestillt bekommen und dann von der einen Sucht in die andere dann fallen. Und dabei liegt das Heil so nah in dieser Krippe, bei dem Gott, der sich entäußern konnte und sich klein machen konnte und der nicht sagen musste, ich bin der König, geh mal da weg, ich bin der Himmel, geh mal da weg, jetzt komme ich und haut euch mal alle auf die Knie. Nein, das ist der Gott, der gekommen ist als Kind in der Krippe, um dir zu dienen, damit du mehr und mehr die Sehnsucht, die in dir wohnt, gestillt bekommst. Die Sehnsucht nach dem, was das Leben zutiefst ist. Und das finden wir in der Krippe. Und das haben diese drei Männer in der Krippe gefunden. Ich wünsche uns das allen miteinander, dass wir in der uns noch verbleibenden Weihnachtszeit vielleicht wieder ganz neu uns auf diesen Weg machen können. Mit dem, was an Sehnsucht in uns ist. Und wie man das dann trägt und lebt, davon dann am nächsten Sonntag. Denn da schauen wir uns einen der großartigsten Männer an, die ich im Leben kennengelernt habe. Und eine Eigenschaft dieses Mannes ist, er hat nicht ein Wort gesagt. So sind die Männer. Amen.